온다.
깨온다.
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 스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Bienvenidas, bienvenidos zum Sommer-Onda-Info mit der laufenden Nummer 288. Im Rampenlicht stehen bei uns heute der Tango, die Wahlen in Mexiko und ein chilenisches Community-Radio. Zuerst präsentieren wir euch den Wandel des Tangos, den er am Rio de la Plata durchgemacht hat. Hier wird uns die Tangosängerin Francis Andreu unter anderem erzählen, warum der Tango überhaupt keine rein männliche Angelegenheit ist. Nach der erneuten Auszählung über der Hälfte der Stimmzettel, die bei den Wahlen in Mexiko abgegeben wurden, ist Peña Nieto nun doch als zukünftiger Präsident bestätigt worden. Ob die Wahl allerdings mit rechten Dingen zugegangen ist und welche Stimmung nach der Wahl herrschte, werden wir im Anschluss hören. Ganz zum Schluss, aber sehr aktuell, berichten wir über das chilenische Community-Radio. Der Beitrag ist pünktlich fertig, um schon mal auf die Infoveranstaltung Wir sind auf Sendung, Community Medien und soziale Bewegung in Chile aufmerksam zu machen, die am 24. Juli in Berlin stattfindet. Zu Gast sind die beiden Journalisten und Radioaktivisten Juan Schilling und Gabriel Rojas aus Concepción. Die zwei sind unter anderem beim Radio Lorenzo Arenas aktiv. Wir haben sie dort besucht und stellen euch dieses Community-Radio schon einmal vor. Stellt den Liegestuhl raus, geht aufs Dach, werft euch in die Hängematte, springt in den See, genießt den Sommer und das aktuelle Onda-Info.
Der Wandel des Tangos am Rio de la Plata. Seit einigen Jahren hat sich der Tango in der Region Rio de la Plata in den Städten Montevideo und Buenos Aires gewandelt. Nach einer ersten Fusion mit der elektronischen Musik in den 90er Jahren wird der Tango heute von vielen jungen Musikern erneuert. Viele ehemalige große Meister dieses Genres, Carlos Gardel, Francisco Canaro, Aníbal Troilo oder Astor Piazzolla, sind nicht mehr da. Deshalb lernt die neue Generation auf sich allein gestellt von der Tradition und findet ihre eigenen Referenzen für sich heraus. Andererseits stellten die Rockbewegung und die Diktaturen der 70er Jahre eine Unterbrechung in der Entwicklung des Tangos dar. Die meisten MusikerInnen um den Rio de la Plata herum wollten Rock statt Tango spielen. So erklärt es der junge Tango-Komponist aus Buenos Aires, Alan Haxton.
Zur Zeit der Diktatur haben sich die Leute aus der Tango-Szene abgegrenzt. Wir sind der Tango, wir sind aus den 40er Jahren. Andererseits fing die Rock-Generation an, also Jugendliche, die alltägliche Dinge besungen haben. Logischerweise wollte keine von ihnen Malena singen, sondern aktuelle Musiker wie Charlie oder Tanguito. Das ist die Generation unserer Eltern. Die haben kein Interesse an Tango. Sie war also eine verlorene Generation für den Tango.
Nach der wirtschaftlichen Krise im Jahr 2001 in Argentinien, die sich später auch auf Uruguay ausweitete, gepaart mit den Auswirkungen der Globalisierung, hatten viele Musiker aus der Rio de la Plata-Region das Bedürfnis, ihre Identität nachzuspüren, vor allem bezogen auf die Ausdrucksmöglichkeiten der Musik, den Tango. Trotzdem haben sie sich nicht unbedingt vorgenommen, eine musikalische Tradition zu bewahren. Vielmehr ist die Lust auf Tango spontan und bezogen auf das Hier und Heute entstanden, erzählt der argentinische Bandoneonist Ignacio Orona.
Yo creo que hacemos la música tango, que hacemos porque la sentimos realmente nuestra.
Als ich angefangen habe zu spielen, sagten die Leute, das ist spitze, dass jemand unsere großen Traditionen wiedererlangen möchte. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich habe mir nie vorgenommen, unsere Werte und unsere Traditionen aufzuwerten. Nein. Für mich war es einfach das, was ich bei der Musik gefühlt habe, weil sie irgendwie meinen Alltag wiedergespiegelt hat.
Auffällig ist, dass der Tango jetzt auch von Frauen gesungen wird. Zu den seit langem anerkannten Tango-Sängerinnen wie Adriana Varela, Lida Borda oder Julia Senko haben sich neue Stimmen gesellt, wie die von Francis Andreu, Malena Muschala oder Maya Castro. Alte Vorurteile, der Tango sei eine männliche Musik, können so leicht überwunden werden. Darüber spricht die Tango-Sängerin Francis Andreu aus Montevideo.
Viele sagen, der Tango sei machistisch. Was soll das? Der Tango ist nicht machistisch. In allen Tango-Texten stirbt der Mann für eine Frau, die sein Leben ruiniert hat. Also die Guten hier sind die Frauen. Naja, es geht um Liebe zur Mutter, Nostalgie für ein verlassenes Land. Aber der Tango ist überhaupt nicht machistisch. Man muss eben zuhören können.
Der Tango hat aber auch einige Hindernisse zu überwinden. Zunächst ist es in Montevideo oder Buenos Aires immer noch schwierig, ein Bandoneon zu finden. Dabei ist es eins der wichtigsten Instrumente im Tango und wird dank der Wiedergeburt des Tango-Orchesters dringend benötigt. Das Instrument wurde früher in der deutschen Fabrik Alfred Arnold hergestellt, an dessen hervorragende Qualität bis heute nicht leicht ranzukommen ist. Zweitens werden beim Tango-Tourismus von Buenos Aires nur die Klassiker vorgestellt. So als ob die neuen MusikerInnen nicht zur Tango-Musik gehörten. Ähnlich sieht es in Montevideo aus. Hier werden andere Musikarten wie zum Beispiel Murga viel stärker staatlich gefordert. Drittens reagieren viele ältere Menschen negativ auf die Neuerungen des Tangos. Sie meinen, dass der Tango nur in der Vergangenheit existierte und dass die Jungen gar nichts davon verstehen. Um das zu widerlegen, hören wir jetzt den Tango in Carala von Raúl Castro und Guzmán Mendaro, interpretiert von Francis Andreu.
Arregla tu situación, que es bastante chomería. Pégale el grito a la quilla que está en juego el corazón. Hay momentos que el varón debe encarar sin más vuelta. Si la cosa está resuelta porque te picó el bichito, que el garú es finito y déjala que ande suelta. Ella también se merece vivir su felicidad. Con las franelemas siguen pasando los meses. Ya te ha pagado con creces la pasión que le entregaste. Es hora de que te aclares, decidiste desiderio. Es un asunto muy serio la lealtad que le juraste. Si más vale un día rojo que 100 días amarillos. Encarala, sé sencillo, explícale bien el mojo. Ahora no sirve ser flojo, ni por ella ni por vos. Si te queda algo de amor, volvelo sinceridad y decirle la verdad que es mejor para los dos. No me vengas con la duda que hoy te sirve de consuelo. Las estrellas en el cielo y el chamoyo es carne coruda. Lo meditas más que un Buda y si ya se terminó, aprendí a decir que no. Encarala, no la files, la lástima es pa' los giles, no pa' hombres como vos.
Peña Nieto, presidente de México, quiere ser a partir de la ignorancia, quiere llegar al poder. No hubo que Peña Nieto.
Auch eine Woche nach den Wahlen in Mexiko hat sich nichts am offiziellen Wahlergebnis geändert. Nach einer Neuauszählung von 54% der Stimmen bleibt Enrique Peña Nieto Wahlsieger und damit der neue mexikanische Präsident. Nach offiziellen Daten gewann er mit 7% Vorsprung vor Andrés Manuel López Obrador von der sozialdemokratischen PRD. Sowohl López Obrador als auch die Bewegung Yo Soy 132 bleiben jedoch bei ihren Vorwürfen, der Wahlsieg sei mit Betrug und massivem Stimmenkauf erzielt worden. Eine erste Einschätzung und Hintergründe zu den Wahlen haben wir bereits vor einer Woche im Onda Viva per Livestream übertragen, was auch auf unserer Homepage in voller Länge nachzuhören ist. An dieser Stelle nun das gekürzte Interview mit unserem Korrespondenten Foggy in Mexiko-Stadt.
Ja, hallo Foggy, guten Morgen in Mexiko. Wie war die Stimmung am Sonntag und wie ist die Stimmung heute? Katerstimmung?
Also am Sonntag war die Stimmung auf jeden Fall wesentlich optimistischer, obwohl die Prognosen ja gar nicht so gut aussahen, dass Peña Nieto mit ca. 10-15% gegenüber López Obrador geführt hat. Dennoch waren sehr viele Leute, die López Obrador mehr oder weniger nahestehen, aber ihn aus verschiedenen Gründen gewählt haben, doch sehr optimistisch. Ich habe mit Leuten geredet, die gesagt haben, wir werden auf jeden Fall gewinnen. Also die Stimmung war doch optimistischer, als man das vielleicht vorab hätte befürchten können. Ganz anders die Stimmung seit Montag früh bzw. seit Sonntagnacht, 23.45 Uhr. Alle Welt ist sehr frustriert. Man hatte doch auf was anderes gehofft und musste dann feststellen, dass die Wahl, unter welchen Umständen sie auch immer nun letztendlich stattgefunden hat, doch sehr zu Ungunsten von López Obrador ausgefallen ist. Zugleich muss man natürlich sagen, die Prognosen sind natürlich bei weitem schlechter gewesen als das reale Ergebnis, so real man es auch überhaupt nennen kann. Auf jeden Fall, López Obrador liegt ja eher bei 6% Unterschied zu Peña Nieto und nicht bei 10-15%, wie behauptet wurde.
Andere Frage, es gab ja im Vorfeld, gab es viel Angst, dass in einigen Landesteilen aufgrund des organisierten Verbrechens es überhaupt nicht möglich sein würde zu wählen oder da es zu Gewalttaten kommen würde. Ist da was passiert?
Es ist nichts explizit passiert von Seiten, dass man sagen könnte, der Narco wäre besonders präsent gewesen. Es gab Berichte, insbesondere von der Studentenbewegung, aber auch von anderen Wahlbeobachtern, dass Urnen gestohlen wurden, dass betrogen wurde, dass Stimmen gekauft wurden, dass nach dem Karussellsystem, also nach einem speziellen Betrugssystem, Stimmen manipuliert wurden, dass wohl Wahlbeobachter, zum Beispiel Studenten von der Bewegung, von Polizisten oder von PRI-Anhängern angegriffen wurden. Weniger aber, dass jetzt, sagen wir mal, die Kriminalität im weitesten Sinne, wenn man die PRI jetzt nicht zur Kriminalität dazurechnen mag, dass die Kartelle bis die Wahl in irgendeiner besonderen Form verhindert hätten.
Und schon direkt am Montag gab es ja auch eine Demo von der Jugendbewegung Yo Soy 132. Fand das nur in Mexiko-Stadt statt oder auch in anderen Landesteilen? Frage 1 und Frage 2, haben sich auch andere Organisationen an der Demonstration beteiligt?
Es gab außer in Mexiko-Stadt auf jeden Fall eine größere Demo in Oaxaca. Es gab also in Oaxaca-Stadt, es gab in Monterrey Demonstrationen, es gab auch in anderen Orten Proteste. Allerdings habe ich bisher jetzt primär doch mitgekriegt, dass es Leute von der Studentenbewegung waren. Das waren hier in der Stadt so zwischen 15.000 und 20.000 nach offiziellen Schätzungen. Um sie herum gibt es natürlich Menschenrechtsorganisationen, Sympathisanten von López Obrador und andere Leute, die bei diesen Demos immer mitgelaufen sind, auch schon am Samstagnacht, wo es eine sehr beeindruckende Demo in Mexiko-Stadt gab. López Obrador und die Morena-Bewegung konzentrieren sich jetzt zunächst einmal darauf, dass sie heute zum Beispiel Klage einreichen vor der IFE, der staatlichen Wahlbehörde, und eben in diese Richtung erstmal neue Schritte gehen.
Okay, es gibt ja irgendwie einen Sinn Fin, also tausende von Fotos im Internet, von Videos, die genau diese Betrügereien, von denen du gerade gesprochen hast, belegen. Ist das die Basis für die Klage von López Obrador gegen das Ergebnis? Oder was hat er in der Hand? Hat er überhaupt eine Chance damit?
Also was er genau in der Hand hat, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Es gibt natürlich unheimlich viele Proteste, das ganze Bildmaterial von den Beobachtungen, die Studenten und andere eben auch von der Bewegung, es gab ja in jeder Wahlbehörde auch Leute von der Bewegung beziehungsweise von der PRD, die die Wahlen beobachtet haben. López Obrador hat selbst am Sonntagnacht nach der Wahl ja schon gesagt, er will sich jetzt erstmal zu dem Ergebnis überhaupt nicht äußern, weil ihnen liegen Informationen vor, die denen, die offiziell verkündet werden, ziemlich widersprechen. Und er wollte auf jeden Fall heute der Wahlbehörde diese Beweise vorlegen, und dann muss man sehen, was weiter passiert. Ob er damit Chancen hat, ich würde sagen, er hat eher geringe Chancen. Mein Kollege Gerold Schmidt, der sich ja sehr gut auskennt, sagt, der López Obrador hat überhaupt keine Chancen, auf dem juristischen Weg irgendwas zu erreichen. Beauftragte der Wahlbehörde, der Herr Valdés, Senior Valdés hat vorab schon mal erklärt, die Wahl werde an den Urnen entschieden und das sei am Sonntag passiert. Sie werde nicht an Tischen nachträglich entschieden. Es gibt dann nach den Untersuchungen, die Wahlbehörde aufgrund der Beweise ja unternehmen muss, dann noch die Möglichkeit, zum Wahlgericht zu gehen. Ob Obrador dort Chancen hat, sei dahingestellt. Auch da sieht es eher schlecht aus.
Die Betrugsvorwürfe haben in den letzten Tagen neue Nahrung erhalten, als nach den Wahlen tausende Menschen Supermärkte stürmten, um Einkaufsgutscheine einzulösen, die sie nach eigenen Angaben von der PRI erhalten hatten. Die Partei und die betroffene Supermarktkette Soriana bestritten jegliche Ungereimtheiten. Wegen zahlreicher Betrugsvorwürfe demonstrierten am Samstag über 50.000 Menschen in Mexiko-Stadt gegen den Ausgang der Wahlen.
No, no, no queremos al PRI. No, no, no queremos al PRI. No nos pueden engañar.
A mí no se me olvida que ellos causaron los problemas.
A mí no se me olvida que ellos causaron la pobreza.
Y ahora vienen a decirnos que ellos son todo pureza.
No, 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 no queremos al PRI. No, no,
no queremos al PRI.
No, no,
no queremos al PRI.
No, no,
no queremos al PRI.
In der chilenischen Großstadt Concepción ist wieder eine Studentendemo und abends eine Infoveranstaltung zum Fortgang des Wiederaufbaus nach dem schweren Erdbeben von 2010. Aber wir lassen Demo und Veranstaltung sein. Wir wollen Juan und Gabriel treffen. Juan Schilling und Gabriel Rojas vom Community Radio Lorenzo Arenas.
Todo el día y todos los días escuchas Radio Lorenzo Arenas.
Radio Lorenzo Arenas.
104.5.
Das Radio ist seit dem Jahr 2000 auf Sendung und befindet sich in einem Nachbarschaftszentrum. Wir betreten einen großen Raum im Erdgeschoss, in dem ein langer Tisch steht. Hier wird diskutiert, hier werden Workshops gemacht. Im ersten Stock werden die Sendungen produziert. Und von dort oben kann man in einen Saal hineinsehen, der über 100 Leuten Platz bietet. Für Diskussionen, Versammlungen, Solifeste.
Von der Anfangsgruppe sind nur noch 4 oder 5 Personen dabei. Die Zusammensetzung ändert sich jedes Jahr. Beim Radio sind wir insgesamt etwa 30, 40 Leute. Die sind in den Gruppen organisiert und machen die Programme. Das Radio dient auch als Treffpunkt für bestimmte Diskussionen der Leute aus dem Viertel. Beispielsweise, um darüber zu reden, wie Identität von der Basis her geschaffen werden kann. Ein Identitätsdiskurs, der von diesem Ort ausgeht. Lorenzo Arenas, Concepción.
Hey, amigo. Sí, deja de hacer zapping. Todavía hay cosas buenas para escuchar. Sintoniza Radio Lorenzo Arenas, imponiendo tu estilo de vida.
Cuando nosotros montamos la radio, esta radio.
Als wir das Radio gründeten, haben die Leute durch Anrufe und Briefe mit uns nach einem Namen gesucht. Und das hat der Name Lorenzo Arenas gewonnen. Das hier ist ein Viertel mit einer sehr starken Identifizierung. Wenn die Leute von hier woanders hingehen, dann sagen sie, ich bin aus Concepción, Lorenzo Arenas.
Lorenzo Arenas ist der Name des Stadtviertels, von dem ausgesendet wird. Die Leute hier seien schon immer gut in der Selbstorganisation gewesen. Viele Gewerkschafter, Lehrer und Arbeiter, erklärt Gabriel Rojas. Er ist Radio- und Videojournalist und seit den 80er Jahren politisch aktiv. Gabriel arbeitet bei der NGO SEDEC in einem Medienprojekt. Und er fungiert als Leiter von Radio Lorenzo Arenas. Aber die Leitung, die besteht praktisch aus 6 Personen, die sich als Kollektiv verstehen. Unser zweiter Gesprächspartner ist Juan Schilling. Der 62-jährige Journalist arbeitet ebenfalls bei SEDEC und leitet dort ein Projekt für Bürgermedien. Er ist seit den 1960er Jahren in politischen Bewegungen aktiv. Während der Pinochet-Diktatur ging er ins Exil. Zuerst nach Schweden, dann nach Venezuela, wo er auch Journalismus studiert hat. Seit seiner Rückkehr nach Chile 1989 ist er in der Radiobewegung aktiv.
Wer einen Platz im Radio haben möchte, muss sich uns vorstellen. Sei es ein kleines Projekt oder dass man einfach sagt, was man vorhat. Und dann gibt es eine Leitung, die zustimmt. Aber es gibt keinerlei inhaltliche Zensur.
Beim Radio Lorenzo Arenas machen sowohl Kinder im Alter von 8 Jahren Radio, wie auch die über 70-jährigen Frauen vom Colectivo de la Memoria, dem Kollektiv des Erinnerns. Mitglieder dieses Kollektivs sind Frauen, die während der Pinochet-Diktatur aus politischen Gründen in Haft saßen. Wie, fragen wir unsere beiden Gesprächspartner, ist das Selbstverständnis des Radios? Wem stehen die Türen hier offen? Und wem nicht?
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass hier Leute dabei sind, die Musik machen, dichten, Leute, die schreiben, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, feministische Gruppen, Jugendliche, eine möglichst große Vielfalt von Gruppen. Die Leute können hier zusammenkommen und aus dieser Erfahrung des Dialogs können Diskurse und Praktiken entstehen, die es möglich machen, gemeinsam eine Gesellschaft zu schaffen, die anders ist als jene, in der wir leben. Es gibt auch Programme von Kirchen. Zum Beispiel hat die evangelische Kirche ein Programm zum Wiederaufbau. Es ist ein Programm, das mit dem Christentum sehr kritisch umgeht. Wir haben festgestellt, dass es hier einige Kirchen gibt, die nicht unbedingt einen Diskurs, sondern vielmehr eine soziale Praxis haben. Und denen haben wir unsere Türen geöffnet.
Das soll ein Medium für jene sein, die keine Macht haben. Oder anders gesagt, die Mächtigen haben hier nichts zu suchen. Das kann man in Begriffen von Ideen durchdeklinieren, aber mir zumindest erscheint es krass, Ideen irgendeiner Art auszuschließen. Deshalb bevorzuge ich Überlegungen, bei denen man sich den Sektor jener Leute anschaut, denen man die Tür öffnet. Innerhalb dieses Sektors gibt es verschiedene Visionen der Welt. Wir denken nicht alle dasselbe. Und es ist ein Geschenk, dass diese verschiedenen Visionen innerhalb desselben Raumes miteinander leben können. Ein konkretes Beispiel. Hier ist die Kuba-Soli-Gruppe. Und es gibt eine Gruppe von Anarchisten. Untereinander haben die keine Beziehung. Oder anders gesagt, deren Auffassungen sind miteinander nicht sehr kompatibel. Aber beiden Gruppen stehen hier die Türen offen, weil wir anerkennen, dass sie zu jenem Sektor gehören, der keine Macht hat.
Diese Haltung stößt nicht nur auf Gegenliebe.
Im Jahr 2004 waren wir eines der wenigen Radios hier in der Gegend und wurden Opfer eines Attentats. Wir wurden ausgeraubt, man hat versucht, unser Equipment zu verbrennen, Equipment zu stehlen, weil wir eine politische Position vertreten haben oder, anders gesagt, weil wir kein staatliches Medium sind. Das war schlimm, aber wir sind geblieben und haben das Radio wieder aufgebaut und wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Vor allem 2011 haben wir festgestellt, dass wir unter starker Beobachtung standen. Es kommen sehr seltsame Typen her, die komische Sachen fragen.
Concepción ist sehr klein, man kennt sich. Und so ist uns aufgefallen, dass hier Leute herkommen und Fragen stellen, die innerhalb des Viertels auch Sinn machen könnten, wo anderen aber sofort klar ist, das sind Zivi-Bullen. Deren Auftreten führt also zu nichts, aber wir müssen mit dieser Situation leben. Nur das löst auch keinen besonders großen Alarm bei uns aus.
Da das Radio an das Nachbarschaftszentrum angeschlossen ist, musste bisher auch keine Miete und kein Strom bezahlt werden. Und nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2010 diente das Radio einerseits der Information über die aktuelle Lage und gleichzeitig wurde dort auch die Lebensmittelverteilung organisiert. Auch beim Radio selbst war viel kaputt. Durch Soli-Konzerte und andere Aktionen wurde mühsam das Geld für die notwendigen Reparaturen zusammengesammelt.
Hey, amigo. Sí, deja de hacer zapping.
Concepción quedó tan...
Concepción war so zerstört, dass hier gar nichts ging. 15 Glasscheiben sind uns kaputt gegangen. Und wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir alle wieder repariert hatten. Und wir haben aber trotz Wind, Kälte und Regen weitergearbeitet und Programme gemacht.
Hemos hablado muchísimo de la radio Lorenzo Arena, es muy ombliguista, pero...
Jetzt haben wir die ganze Zeit von Radio Lorenzo Arenas geredet, ganz schön selbstverliebt. Dabei müssen wir doch auch erzählen, dass Gabriel auch Koordinator bzw. regionaler Vertreter des Radioverbandes ANACIC ist. In dieser Organisation haben sich alle freien Radios zusammengeschlossen, die in dieser Region besonders gut organisiert sind. In anderen ist das nicht so. Landesweit sind 100 Radios im Verband vertreten. Hier in der Region sind wir mehr als 30 und organisieren Treffen und Workshops.
Hacemos jornadas de capacitación. Ese es el nivel de participación.
In Berlin wird es am 24. Juli um 19.30 Uhr im Taz-Café eine Diskussion mit den beiden chilenischen Journalisten und Radioaktivisten geben. Organisiert vom Nachrichtenpool Lateinamerika und der Tageszeitung Die Taz. Thema der Veranstaltung: Wir sind auf Sendung. Community-Medien und soziale Bewegungen in Chile. Es wird dabei natürlich auch um die Radiobewegung in Chile gehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Alle Infos findet ihr zum Nachlesen unter www.npla.de/onda.
Energía al máximo con Radio Lorenzo Arenas.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.